Geht es euch gut? Also ich hätte jetzt da noch sitzen bleiben können und es hätte gerade so noch so weitergehen können. Weiß jetzt nicht, ob meine Predigt noch notwendig ist, aber ich denke, ich fange jetzt einfach mal an. Ich möchte anfangen mit einem Zitat von einem gewissen Ernst Bloch. Philosoph, hat gelebt 1885 bis 1977 und er schrieb ein Buch mit dem Titel Das Prinzip Hoffnung. Und in diesem Buch hat er sich elementaren Fragen des menschlichen Daseins gestellt. Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wohin gehen wir? Was erwarten wir? Was erwartet uns? Er schreibt, ich zitiere, wer darauf keine schlüssige Antwort findet, dem beginnt der Boden unter seinen Füßen zu wanken, sobald die ersten Erschütterungen kommen. Was dann verbleibt, ist die Angst vor der Zukunft. Und diese Fragen treibt den Mensch um, seit er denken kann. Und ich glaube, das ist auch ganz normal. Ich finde es eher bedenklich, wenn es Menschen gibt, die sich nicht solche Gedanken machen. Und die Menschen zur Zeit Jesus haben sich genau die gleichen Gedanken gemacht. Und da gab es einen Menschen, Jesus, der hat scheinbar die Antworten dazu. Und so waren es ganz viele Menschen, die Jesus nachgefolgt sind als Jünger. Das waren jetzt nicht so Fans, wie wir sie heute vielleicht kennen, die heute total begeistert sind von irgendwie was und morgen schon wieder Fan von was ganz anderem sind, sondern das waren Menschen, die wirklich diesen Predigern nachgefolgt sind. Und dann kam es zu einer Situation, die ich euch jetzt vorlesen möchte. Es steht im Johannes 6 und für mich ist das Evangelium pur. Und möchte euch bitten, dazu aufzustehen, weil das ganz starke Worte sind. Am folgenden Tag sah die Volksmenge, die jenseits des Sees stand, dass dort kein anderes Boot war als nur eines. Und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Boot gestiegen, sondern seine Jünger allein weggefahren waren. Es kamen aber andere Boote aus Tiberias, nahe an den Ort, wo sie das Brot gegessen, nachdem der Herr gedankt hatte. Da nun die Volksmenge sah, dass Jesus nicht dort war, noch seine Jünger, stiegen sie in die Boote und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Als sie ihn jenseits des Sees gefunden hatten, sprachen sie zu ihm, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete und sprach. Und wenn er sagt, wahrlich, wahrlich, dann sollte man immer ganz besonders zuhören. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat der Vater Gott beglaubigt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, und wieder besonders zuhören, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich auch gesehen habt und nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen. Nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie sagt denn dieser, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht in den Propheten geschrieben, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der von dem Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hat, außer dem, der von Gott ist. Dieser hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. Dies aber ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Die Juden stritten nun untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Soweit erst mal bisher her. Dankeschön, ihr dürft euch wieder setzen. In Johannes 6 lesen wir die wichtigsten Statements Jesu bezüglich seiner Person. Jesus spricht hier vom Brot des Lebens. Für Christen ist das 2000 Jahre Abendmahltradition ja gar nichts mehr Neues. Jesus als Brot des Lebens. Für die Menschen der damaligen Zeit war das aber ganz anders. Jesus hat in der kurzen Zeit seines Wirkens bis dahin schon eine Menge Jünger hinter sich angezogen. Und das war erstmal nichts Außergewöhnliches. Also es gab immer wieder mal zu der Zeit Wanderprediger und da waren Jünger da, die nachgefolgt sind. Der pharisäische Gelehrte Gamaliel schreibt in Apostelgeschichte 5 von einem Teudas und einem Judas, die hunderte von Anhänger hatten. Und die Zeit, in der Jesus lebte, das war eine Zeit einer ganz großen Erwartungen. Sie war spannungsgeladen. Wann kommt denn endlich der König, der uns befreit, der Israel frei macht? Und dieser Gamaliel, dieser pharisäische Gelehrte, der hatte etwas ganz Weises gesagt. Er sagte nämlich, ist die Sache mit Jesus Christus nicht von Gott, dann wird diese Bewegung keinen Bestand haben. Sie wird wieder vergehen. Ist sie aber von Gott, wird kein Mensch diese Bewegung verhindern können. Und so ist es auch gekommen. Jesus hat den Erdkreis bewegt. Bis heute. Christen und Menschen auch mit ganz anderer Weltanschauung. Und Jesus fordert uns hier in Johannes 6 heraus. Zunächst einmal stellt er fest, ich bin das Brot des Lebens. Was denkt der fromme Jude beim Brot des Lebens? Wir haben es gelesen. Er denkt an das Volk Israel, wie es in der Wüste war. Und das Volk hatte Hunger und Gott gab Brot. Brot, das auf wundersame Art und Weise vom Himmel fiel. Manna vom Himmel, Brot vom Himmel. Und Jesus sagt damit, ich komme auch vom Himmel. Ich komme vom Vater. Und was denkt der fromme Jude? Darf sich ein Mensch zu Gott machen? Hallo, wir kennen doch den Vater, wir kennen die Mutter. Wie kann er sowas sagen? Vers 53, Jesus spricht weiter und wieder dieses wahrlich, wahrlich. Ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst, also Jesu Fleisch, und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters willen, so auch, wer mich isst, der wird auch leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist, nicht wie die Väter aßen und starben. Wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Das hört sich für mich erstmal ziemlich eklig und blutrünstig an. Also ich habe noch nie einen Horrorfilm geguckt, aber ich glaube, das geht so in diese Richtung. Wie kann ich denn das Fleisch von Jesus essen und sein Blut trinken? Was haben die Juden damals dabei gedacht? Dreht der jetzt total ab? Ist Jesus ein Verrückter? Blut ist doch absolut tabu für einen Juden. Niemand durfte Blut eines Tieres zu sich nehmen. Das haben die Götzenkulte um sie herum gemacht. Aber doch nicht Jahwe. Und tatsächlich in der Bibel steht, denn was die Seele des Fleisches betrifft, sein Blut, das ist seine Seele. Und ich habe zu den Söhnen Israel gesagt, das Blut irgendwelches Fleisches sollt ihr nicht essen, denn die Seele alles Fleisches ist sein Blut. Im Blut war die Seele. Und ich glaube, selbst die Jünger, die ihm ernsthaft nachgefolgt sind, sind ins Nachdenken gekommen. Und was ist passiert? Johannes 6, Vers 66 steht, von da an gingen viele seine Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Sie verstanden ihn nicht mehr. War er jetzt total abgedreht? Wer ist denn dieser Jesus überhaupt? Er hat doch so viel Gutes getan und so viel Gutes gesagt. Und jetzt das? Wer ist denn dieser Jesus? Ist er das, was er vorgibt zu sein? Oder ist er ein Verrückter? Wer ist Jesus für dich? Ist er ein Religionsstifter? Ist er ein unverbesserlicher Weltverbesserer? Ist er ein Prophet? Ist er eine Legende wie Robin Hood? Ist er ein, es wäre zu schön, um wahr zu sein? Was ist er für dich? Es hat eine Zeit in meinem Leben gegeben, da habe ich mich gescheut, diese Frage zu beantworten. Und ich finde es auch interessant, mich hat auch gar keiner gefragt. Wer ist denn eigentlich Jesus für dich? Ehrlich gesagt, ich hätte auch keinen Spaß gehabt, diese Frage zu beantworten, weil ich irgendwie intuitiv gespürt habe, da wird sich was Entscheidendes verändern, wenn ich diese Frage für Jesus beantworte. Und so lebte ich in einer gewissen Unverbindlichkeit. Auf der einen Seite froh, diese Frage nicht beantworten zu müssen. Auf der anderen Seite war ich aber auch unglücklich. Es gab immer mal ein paar schöne Höhen, aber grundsätzlich war ich eigentlich unglücklich. Ich habe mich gefühlt wie ein Floß, was auf dem offenen Meer treibt und eigentlich gar nicht so richtig weiß, wo es hingeht. Kein Halt und keine Richtung. Jesus hat mal seine Jünger gefragt, Matthäus 16, Vers 13. Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Was sagen die Menschen, wer ich bin? Sie aber sagten einige, Johannes der Täufer, andere aber Elia, andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen, ihr, was sagt ihr, wer ich bin? War bestimmt eine Pause. Und dann macht sich, wie so oft, Petrus zum Sprecher und sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Christus, das heißt der Gesalbte. Der Gesalbte, der von Gott zur Erlösung der Menschen auf diese Welt gekommen ist. Der Messias, der Sohn Gottes. Und Jesus antwortete und sprach ihm, glückselig bist du, Simon, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, also nicht Menschen, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Gott hat es ihm offenbart. Weiß nicht, ob es bewusst war oder unbewusst. Und ich glaube, um zum Glauben zu kommen, brauchen wir alle Offenbarung Gottes. Und Gott zeigt sich auf irgendeine Art und Weise. Die Frage ist, sehen wir das? Oder brauchen wir einen Sehkraftverstärker? Sehen wir Gott? Wo können wir denn Gott erkennen? Ach ja, einen Vers habe ich noch eingeschoben hier. Gott zu sehen, das ist nicht irgendwas, sondern es ist der Wille des Vaters. Johannes 6, Vers 40, da steht, es ist der Wille des Vaters, Jesus zu sehen und an ihn zu glauben und ewig zu leben. Wo können wir Gott erkennen? In der Natur. Also ich kann überhaupt nicht mehr verstehen, wie ich Gott früher nicht in der Natur habe kennenlernen können. Zum Leidwesen meiner ganzen Familie, ich gucke total gern Dokumentarfilme, so über Natur, so über Tiere und Pflanzen und wie das alles so aufgebaut wird. Meine Frau lacht schon.
Oh, wieso das schon wieder gucken?
Leute, ich finde es total faszinierend. Was für eine Genialität, was für eine Schönheit steckt dahinter. Was für zerbrechliche Systeme sind da. Ich finde es faszinierend. Allein die Tatsache, dass wir hier nicht erfrieren, ja, oder verbrennen, das ist nur der Tatsache geschuldet, dass die Sonne genau da steht, wo sie steht. Und nur wenig, ich weiß nicht, ob es Kilometer sind, aber geringer Abstand, Abstandverschiebung würde dazu führen, dass kein Leben auf der Erde möglich wäre. Ich finde es faszinierend. Meine große Tochter, die macht gerade Bio-LK und die machen da gerade Zellen und DNA und Gene und hin und her. Und oh, total kompliziert, ja. Sie hat da Tage gebraucht, um da durchzublicken irgendwie so. Und was ich aber interessant fand, eine Freundin hat zu ihr gesagt, boah, ey, wie kann das alles funktionieren? Wie weiß die Zelle, dass sie das da jetzt machen muss? Sie macht's einfach. Kann das Zufall sein? Wir Christen, wir glauben etwas anderes, dass da ein liebevoller Vater dahinter steckt, der sich das alles ausgedacht hat. Und wir dürfen es entdecken. Wir brauchen Offenbarung. Manche Menschen, die kommen sogar über den Verstand zum Glauben an Gott. Einfach durch Beobachtung. Andere geschieht es durch das Wort Gottes. Gehört oder gelesen. In meiner Vorbereitung zu meiner Konfirmation war ich sehr eifrig. Habe ich jeden Abend 2 Kapitel des Neuen Testamentes oder der Psalmen gelesen. Aber ich habe Gott nicht entdeckt. Komisch, gell? Jahre später ging es mir ganz anders. Auf einmal, ja, weiß ich nicht, ob ich da eine besondere Brille geschenkt bekommen habe. Keine Ahnung. Früher habe ich gelesen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Irgendwann habe ich gelesen, denn so hat Gott den Peter geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir brauchen Offenbarung. Über Gefühle? Ja, ich weiß, Gefühle können täuschen und ich glaube, Gefühle dürfen auch nie für Entscheidungen ausschlaggebend sein. Aber ich glaube auch, dass Gefühle nicht unterbewertet werden dürfen. Sie sind ein Teil von uns. Gott selbst ist ein Wesen mit Gefühlen. Habt ihr gewusst, dass Gott weinen kann? Jeremia 13, 17. Meine Augen, sagt Gott, müssen von Tränen überfließen, weil des Herrn Herde gefunden weggeführt wird. Gefangen weggeführt wird. Ging es ums Volk Israel. Gott begegnet uns auch auf dieser Gefühlsebene und ich glaube auch besonders da, wo wir Mangel leiden. Ich glaube, viele von uns oder vielleicht auch jeder hat auch emotionale Löcher in sich. Und ich habe erlebt, wie Gott diese emotionalen Löcher auch ausfüllen kann mit Liebe. Ich habe von meiner Kindheit her habe ich so eine Vaterdelle. Ja, kann ich mal irgendwann mal später erzählen. Jedenfalls hatte ich eine Vaterdelle, aber genau von Anfang an hat Gott genau in diese Delle hineingesprochen und angefangen, mich zu heilen. Wir brauchen Offenbarung. Auch Übernatürliches. Gott wäre kein Gott, wenn es nicht das Übernatürliche auch geben würde. Und wenn wir in der Bibel hineinlesen, im Alten Testament und besonders auch im Neuen Testament, da gibt es so viele übernatürliche Dinge. Menschen haben Gesichter, also irgendwelche Bilder, Träume, Eindrücke. Das ganze Paket der übernatürlichen Gaben könnt ihr lesen, 1. Korinther 12. Und ich selber habe da einiges erleben dürfen. Und es ist für viele Menschen auch zum Segen geworden. Wir brauchen Offenbarung. Wir brauchen Gebetserhörungen. Und auch hier spüren wir beten und auf einmal passiert da etwas, was wir uns nicht erklären können. Du sitzt jetzt hier vielleicht drin und denkst, ja, und wenn ich keine Offenbarung bekomme, und dann? Hat jemand eine Idee? Ja, genau so ging es mir auch. Ja, was machen wir denn dann? Tja, ich würde mich wahrscheinlich neben diese Person setzen und erstmal heulen. Und würde sagen, das gibt's nicht. Das kann nicht sein. So habe ich Gott nicht kennengelernt. Und dann würde ich auf die Knie gehen und ich würde Gott was sagen. Und würde sagen, hey, lieber Gott, du hast aber was anderes gesagt. Du hast gesagt, wenn ich dich suche, dann lässt du dich finden. Du hast gesagt, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen sollen. Hast du gesagt. Und dass alle Menschen gerettet werden sollen. Und dann würde ich warten, was kommt. Zurück zu unserem Text. Da stehen sie nun. Da waren einst viele Nachfolger, die Jesus nachgefolgt sind. Und dann sagt dieser Jesus was, wo sie nicht mehr mit klarkommen. Vielleicht haben sie es verstanden und konnten nicht mehr mit diesen radikalen Aussagen umgehen. Vielleicht haben sie ihn aber auch für verrückt erklärt, weil er das Unmögliche von ihnen verlangt hat. Und dann waren da noch die 12 seiner engsten Freunde. 12 Männer, die er sich ausgewählt hat. Was würden die jetzt machen? Und ich kann mir das richtig vorstellen, diese große Menge, wo Jesus hinkam, waren immer ganz viele Menschen. Diese große Menge von Männern und vielleicht auch Frauen, die begeistert an den Lippen von Jesus gehangen haben, als er über das Reich Gottes gesprochen hat. Und dann kam diese Rede über das Brot des Lebens. Über das Fleisch, das sie essen sollten, das Blut, das sie trinken sollten. Und ich sehe, wie einer nach dem anderen so diesen Platz verlässt. Und auf einmal ist es nur noch ein kleines Häuflein, was da steht. Und darunter die 12 Jünger. Was werden die jetzt wohl machen? Ziehen sie mit der Masse mit? So eine Masse zieht natürlich, ne? Geht es euch auch so? Also ich bin da ein bisschen abhängig davon, gell? Bei der Abstimmung, oh, alle heben die Hand, dann hebe ich vielleicht auch mal die Hand. Gehen sie dann auch mit? Entschuldigung, ich muss mir schon wieder sitzen. Gehen Sie auch mit? Es will doch keiner alleine sein und zu einer Minderheit wollen wir doch auch nicht gehören. Vielleicht sogar noch zu einer radikalen Minderheit. Aber Jesus steht da und erwartet eine Antwort. Im Januar 1992 stand ich auch vor dieser Entscheidung. Ich bewegte mich da so in einer Grauzone. Ja, die Lehre von Jesus, die fand ich eigentlich ganz nett. Ja. Und war schon immer idealistisch auch und das, was so die Bibel gesagt hat, das war schon nicht schlecht. Aber mehr war auch nicht. Und ich musste mich entscheiden, will ich jetzt dazugehören oder nicht? Will ich mich als Christ bezeichnen oder nicht? Will ich alles annehmen, was Jesus gesagt hat? Ja oder nein? Will ich als Nachfolger Jesu leben oder nicht? Und ich habe viel ausprobiert. A, wie anthroposophisch und alternativ. B, wie Bier und Beziehungen. C, wie Chaosprinzip. Habe ich manchmal jetzt noch ganz gut drauf. I, wie intellektuell. Ö, wie ökologisch. S, wie sportlich und supersozial. Und am 12. Januar 1992 habe ich mich dann, ich weiß es noch, zwischen Schlafraum und meiner Schlafkammer, habe ich mich so quasi zwischen Tür und Angel für ein Leben mit diesem Jesus entschieden. Ein Moment, den ich nie vergessen werde, ein Moment, der für mich auch sehr emotional war, wo viele Tränen geflossen sind. Für den einen ist es vielleicht emotional, für den anderen nicht so, aber darauf kommt es dann auch gar nicht an, sondern es kommt darauf an, dass man von Herzen die richtige Entscheidung trifft. Und die Anfangszeit war auch von Unsicherheit und Ungewissheit geprägt. Was wird nun? Wie geht das weiter? Aber das blieb nicht die einzige Entscheidung bezüglich meines Glaubens. Mein beruflicher Werdegang war bis dahin von großer Unsicherheit geprägt. Ich habe angefangen mit einer Ausbildung im Büro. Danach habe ich Fische verkauft auf dem Wochenmarkt. Dann bin ich ins Seniorenheim gegangen, habe alte Menschen gepflegt auf der Pflegestation. Naja, ich weiß nicht, ob das alles was miteinander zu tun hatte. Und dann bekehrte ich mich zu Jesus und es schien, endlich kommt da Stabilität hinein. Und dann passiert etwas, was ich nicht erwartet hätte. Dann habe ich eine Berufung, also ich tue mir ja immer ein bisschen schwer, ne, mit Gottes Stimme hören und so. Was heißt immer, kann man ja jetzt auch nicht sagen, aber jedenfalls zu dieser Zeit. Und jedenfalls bekam ich unerwarteterweise die Berufung, auf das theologische Seminar zu gehen. Gott musste da ziemlich deutlich sprechen. Und dann dachte ich, gut, jetzt bist du endlich angekommen. Das ist ja der richtige Weg. Cool. Und dann kam der Einbruch. Auch unerwartet. Mir ging es dann psychisch so schlecht, dass selbst mein Mentor und mein damaliger Pastor mir offenbarte, Peter, ich kann dir nicht mehr helfen. Du brauchst professionelle Hilfe. Buff. Da bin ich erst mal gelandet, ziemlich hart auf dem Boden. Ich dachte, endlich bist du auf dem richtigen Weg. Und jetzt schien alles am Ende zu sein. Und wenn ich auch nicht auf der Straße gelebt habe, so habe ich das empfunden, dass ich richtig unten angekommen bin. Jesus, was soll das? Jesus, wo bist du? Einer, der auszog, anderen zu helfen, braucht selber Hilfe. Jesus, ich verstehe dich nicht. War doch alles nur Einbildung? Nachdem Jesus einen Großteil seiner Nachfolger ziemlich enttäuscht hatte, verließen sie ihn. Und er fragte seine Jünger, wollt ihr etwa auch gehen? Und ich glaube, das sind die entscheidenden Momente in unserem Leben. Was tun wir, wenn wir enttäuscht sind von anderen, von uns selber? Was tun wir, wenn wir nichts mehr verstehen? Was tun wir, wenn von uns erwartet wird, was uns zu groß erscheint? Wollen wir dann auch weggehen, weg von Jesus? Ich habe mich damals entschieden, es nicht zu tun. Wisst ihr, was Petrus gesagt hat? Er hat sich wieder mal zum Sprecher gemacht. Wisst ihr, was Petrus da geantwortet hat auf die Frage, wollt ihr etwa auch weggehen? Wer weiß es? Amen. Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Herr, zu wem sollte ich denn gehen? Zu wem sollte ich denn gehen? Für mich war das alternativlos, was die Frau Merkel immer so schön sagt. Es Soll ich zu meinen A, B, Cs, Ös und Is und was weiß ich wieder zurückgehen? Nee. Das war's nicht. Und das ist bis heute nicht. Bei all diesen A, B, Cs, Is und Ös bin ich nicht angekommen. Das war nicht mein Zuhause. Bei Jesus war mein Zuhause. Auch wenn ich ihn nicht verstanden habe. Du hast Worte des ewigen Lebens. Und übersetzt heißt es für uns, Jesus, du zeigst mir den Weg, welches in ein erfülltes Leben führt. Du zeigst mir den Weg, der in den Himmel führt, in die Ewigkeit mit dir. Du hast Worte des ewigen Lebens. Und nur Jesus und seine Botschaft hat mir persönlich meine wichtigsten Fragen beantwortet. Und die Frage an dich ist heute Morgen, wo stehst du denn gerade? Gehörst du auch zu denjenigen, die Jesus gerade momentan überhaupt nicht verstehen? Was tust du gerade in meinem Leben, Jesus? Was lässt du da gerade zu? Vielleicht ist es aber auch noch viel grundsätzlicher bei dir. Vielleicht verstehst du überhaupt nichts von Jesus. Oder bist du total unsicher? Ist er Wirklichkeit? Ist er wirklich das, was er vorgibt zu sein? Vielleicht brauchst du aber eine Offenbarung. Vielleicht brauchst du einfach eine Sehhilfe, um Jesus wieder zu sehen. Wo bist du denn? Was tust du denn gerade? Wir möchten jetzt eine Zeit nehmen, ja, wo wir eine Möglichkeit geben wollen, Gott die Möglichkeit geben wollen, dir zu begegnen. Und ich möchte einfach mal ein paar Leute, die ich angesprochen habe, nach vorne bitten. Und diese Personen, die stehen für euch jetzt zur Verfügung. Die werden sich hier im Raum verteilen. Keiner wird groß hingucken, wer da hinkommt. Und wenn, dann ist es auch nicht so schlimm. Das ist keine Schande. Wenn ihr einfach Gebet braucht, wenn er sagt, Jesus, ich möchte dich sehen, oder Jesus, ich verstehe dich da nicht, dann geht einfach zu diesen Menschen, die beten gerne für euch. Vielleicht gehst du einfach nur hin und sagst überhaupt nichts, ja, und dann beten sie einfach für euch. Mir persönlich ist das oft zum Segen geworden, dass die Menschen überhaupt nichts gewusst haben, einfach gebetet haben und dann die richtigen Worte in meine Situation gefunden haben. Vielleicht benutzt Gott auch diese kleinen, unfähigen Menschen, um durch sie hindurch zu wirken, ja? Und vielleicht haben sie ein Wort für euch, ein Bibelvers, ein Bild, wie auch immer. Nutzt diese Chance. Vielleicht willst du dich auch nur segnen lassen, sagen, eigentlich geht es mir ganz gut, alles okay. Kannst du trotzdem hingehen, lass dich einfach segnen. Genau. Ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten, um uns weiter zu dienen in der Anbetung. Wir wollen vor Gott sein. Wir wollen glauben und erwarten, dass er wirkt. Amen.